Bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge loslegen, mag ich dich ganz, ganz herzlich zu unserem traumasensiblen Dezember einladen. Der Dezember und gerade die Weihnachtszeit ist für viele Queens, Kings, Queens leider oft gar nicht so die besinnliche und schöne Zeit, sondern eben oft eine schwierige, eine dunkle, eine potenziell auch triggernde Zeit, wo einfach viele Erinnerungen und Dinge hochkommen. Und deswegen haben wir dieses Jahr nicht nur unseren Online-Kongress, sondern einfach den gesamten Dezember zum traumasensiblen Dezember gekürt. Das heißt, du hast, wenn du dich anmelden magst, den gesamten Dezember quasi einen Adventskalender, der aber nicht nur bis zum 24. geht, sondern bis zum 31. Das heißt, vom 1. bis 31. Dezember bekommst du jeden Morgen einen traumasensiblen Impuls von uns mit ganz, ganz vielen tollen SpeakerInnen, die die Türchen für dich, für uns gefüllt haben mit Workshops, mit Speakings, mit Impulsen, mit Selbstregulationsübungen. Ganz viel zum Mitmachen, zum Mitdenken, zum Reflektieren, zum Wachsen. Und dann gibt's ergänzend zum Adventskalender vom 16. bis 22. wieder auch unseren Online-Live-Kongress. Das heißt, in diesen 7 Tagen kriegst du anstatt deiner täglichen Türchen morgens mit Videos zum Anschauen, kannst du 2-mal am Tag live dabei sein, wie wir von einmal um 14 und einmal um 19 Uhr mit SpeakerInnen live sprechen, live aufzeichnen und du kannst live deine Fragen direkt deinen LieblingsspeakerInnen stellen. Wir sind wirklich komplett bunt dieses Jahr von den unterschiedlichsten Themen, von Traumata, Therapie, Kunsttherapie, Tanztherapie. Wir haben auch ganz viele Betroffene, also Queens, die selber sprechen. Wir haben wundervolle SpeakerInnen mit dabei, unter anderem Dami Schaar, Verena König, Dr. Milena Hauptmann. Wir haben KünstlerInnen mit dabei, Morgane, Claudia von der Lind. Also wir sind ganz, ganz groß dieses Jahr und ich freue mich riesig, wenn wir gemeinsam dieses Jahr den Dezember ein bisschen anders gestalten als sonst, traumasensibel, mit ganz, ganz viel Wachstum. Wenn du magst, klick gern auf die Shownotes, geh auf unsere Webseite survivorqueens.de oder noch ein /Kongress hinten dran, dann landest du direkt bei uns auf der Kongressseite. Meld dich an, du kannst komplett kostenlos dabei sein, wenn du magst, oder ein Ticket für einen Preis deiner Wahl kaufen. Ganz wichtig, es gibt keinen Kaufdruck, es gibt keinen Stress, egal ob du 0 Euro oder 150 Euro für dein Ticket zahlst. Du bekommst alle Aufzeichnungen dauerhaft zur Verfügung. Die Türchen löschen sich nicht nach 24 Stunden. Du bekommst die Aufzeichnung vom Adventskalender und vom Online-Kongress und kannst es ganz entspannt in deinem Tempo entweder dieses Jahr oder auch im nächsten Jahr noch schauen. Und damit freue ich mich, wenn wir uns beim traumasensiblen Dezember im Adventskalender oder eben auch beim Online-Kongress sehen. Und nun ganz viel Freude mit der Folge. Willkommen zum 2. Teil der FAQ-Folge Trauma und, wo wir uns Komorbiditäten anschauen, also Erkrankungen, Diagnosen, die häufig mit Trauma, mit PTBS assoziiert und diagnostiziert werden. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, hüpf gern eine Folge zurück. Da sprechen wir sehr, sehr ausführlich über Persönlichkeitsstörungen aller Art, wie zum Beispiel die Borderline-Persönlichkeitsstörung, aber auch über Depressionen, bipolare Störungen etc. In dieser Folge wird es spezifischer um das Thema Süchte, Zwänge, Essstörungen und mehr gehen. Viel Inspiration beim Hören.
Ich habe, by the way, in der Zwischenzeit, wo wir so geredet haben, tatsächlich mein Cluster noch ein bisschen ergänzt. Aber Ich spoilere dich mal noch nicht.
Aber du kannst mal in deinem Cluster ins nächste weitergehen. Was hast du denn da?
Ja. Wollen wir Essstörungen gucken? Essstörungen. Ich
Essstörungen.
mache das Kapitel Essstörungen auf. Uff. Auch ein schwieriges Thema und ich glaube, zusammen mit den Depressionen würde ich sagen, eins, was potenziell einfach sehr ans Leben geht, sage ich mal.
Ja.
Und an einfach auch das Gesundheitliche. Also, weiß nicht, wie ich das gut formulieren soll, aber halt einfach eine Sache, die potenziell tödlich enden
Ja.
kann. Ja. Und damit halt auch natürlich ein heavy Thema. Und auch so ein bisschen, absurd ist das falsche Wort dafür, aber es ist halt, Essen ist was, was wir tun müssen, damit wir hier am Leben bleiben, dass wir hier so ein Leben führen können, dass der Körper ernährt ist sozusagen. Das ist so was ganz Basishaftes, was jeder machen muss, irgendwie. Und wo es mich schon immer so, seit ich mich mit Psyche auseinandersetze, auch so fasziniert hat, weil ich nie wirklich ein Problem mit Essen hatte, wie schwer es für manche Leute ist, mit dem Thema Essen konfrontiert zu sein und wie viel Varianz da auch drin ist, also wie viel verschiedene Formen, sage ich mal, sich auch in Unterformen und so weiter zeigen können. Und wie viel verschiedene Bedürfnisse da auch drin stecken. Das hat mich immer schon fasziniert. Also, wenn immer mal so Störungen, Dokumentationen über Essstörungen so sind, gucke ich die mir immer sehr, sehr gerne ist das falsche Wort an, aber ich finde es immer sehr informativ zu wissen, weil es eben so ein gesellschaftlich normalisiertes Thema ist, zu essen, weil es eben so wichtig ist, zu essen, damit der Körper halt lebt, so. Und wie krass es einfach sein kann, wenn eine dieser wirklich Basiskonstanten wie Essen so, ja, triggerbesetzt ist und so schwierig ist für Menschen, das finde ich immer bemerkenswert. Ich find kein richtig gutes Wort dafür, wo ich irgendwie, ich möchte ausdrücken, dass ich da sehr großen Respekt davor habe und mit einem sehr neugierigen und wachen Auge einfach hingucke, um zu verstehen, was da los ist. Also das, was ich ausdrücken möchte diesbezüglich.
Ich glaube, ich würde
Ja.
dir in einer Sache widersprechen, dass Ernährung, also Essen, nicht normalisiert ist, sondern
Ja.
normal ist. Na, also,
Das, ja.
so,
So,
haben
ja.
wir Essen normalisiert? Nein, Essen ist normal.
Ja, gut, danke, dass du es sagst. Ja, weil irgendwie, ich habe nach einem Wort gesucht, das passt sehr gut, ja. Es ist einfach was ganz stinknormales. Jeder muss es tun, wie aufs Klo gehen
Ja.
oder atmen. So, essen, trinken ist Grundkonstante.
Ja, genau. Und ich glaube, das
Ja.
ist halt das Fiese, ne? Also bei Essstörungen, wenn wir uns jetzt andere Sachen angucken, wie ich nehme jetzt mal die Alkoholsucht, ne? Alkoholiker kann zu den anonymen AlkoholikerInnen gehen und sagen, okay, ich trinke nie wieder Alkohol. Das ist schwierig bei einem essgestörten Menschen.
Ja, das ist wirklich schwer.
Ne? Das heißt, da ist man, Mensch, auch dauerhaft dem Trigger ausgesetzt, weil Essen normal ist. Es gehört zu den normalen Körperfunktionen dazu oder zum Erhalt der normalen Körperfunktion.
Ja.
Und wenn wir jetzt auf Trauma und Essstörungen schauen, ich habe gerade auch noch mal kurz nachgeguckt, Pia hatte uns das nämlich gefragt. Danke für deine Einreichung, Pia. Ist es für mich immer ganz wichtig, mitzusehen, und da sind wir wieder bei Funktion, ne? Also was erfüllt die Funktion der Essstörung? Und da ist auch wichtig zu sagen, Essstörung ist erstmal an sich kein eigenes Phänomen bei Trauma, sondern wir haben Komorbiditäten bei Trauma, weil Essen und eine Essstörung oder eine Esskontrolle ja auch bestimmte Bedürfnisse erfüllen kann. Wir sind wieder bei Bedürfniserfüllung und sinnvollen Symptomen. Und gleichzeitig gibt es das aber natürlich auch gesellschaftlich, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel zurückschauen, und das ist tatsächlich ziemlich genau meine Kindheit, also meine Jugend, ne, Germany's Next Topmodel. Wir sehen in
Oh
den
mein Gott,
Zahlen
ja.
rückwirkend, dass seit Germany's Next Topmodel in Deutschland ausgestrahlt worden ist, wirklich ein ganz extremer Anstieg an Essstörungen, und zwar ganz spezifisch Anorexie, also Magersucht, die Zahlen nur mit der Ausstrahlung von Germany's Next Topmodel erklärt werden können. Ne, und es gibt ja auch wirklich mittlerweile Berichte und sehr viele Frauen, die halt erzählen, ja, durch Germany's Next Topmodel dachte ich, ich müsste abnehmen. Ne, und habe eine Essstörung entwickelt. Und also
Ja.
da einfach nochmal kurz den gesellschaftlichen, ne, den Umweltaspekt, wie man ihn nennen würde, mit reinzubringen, das ist eben. Kann an ganz vielen Sachen hängen, die gar nichts mit unseren Genen oder unserer Psyche im eigentlichen Sinne zu tun haben. Genau. Und jetzt zum Thema Essstörung als Funktion. Na, was ich häufig erlebe und was wir auch lesen in der Literatur ist, dass Essen ja auch Kontrolle bietet. Na, wenn ich in meinem Leben keine Kontrolle habe oder das Gefühl habe, dass ne, dauernd kommen irgendwie Panikattacken und plötzlich sind sie da und ich kann da nichts gegen tun und in meinem Leben wird immer nur mit mir gemacht, ja, dann möchte ich mir irgendwo eine Sicherheit, eine Kontrollmöglichkeit, in Klammern Scheinsicherheit, in Klammern Scheinkontrolle, mir aufbauen. Dann kontrolliere ich wenigstens, was in meinen Körper reinkommt, was ich esse, wie ich aussehe. Dann kontrolliere ich halt mein Gewicht.
Ja, also kleines praktisches Beispiel. Ich komme wieder mit meinem Video um die Ecke. Ja, sorry Leute, es braucht jetzt halt, ne? Von einem jungen Mädchen, die Ballerina werden sollte, muss man leider sagen, die zwar auch ihre Motivation und Leidenschaft im Tanzen gefunden hat, die aber sagt, die Krassighaftigkeit oder wie man das auch nennt, also die Intensität von Training und Workshops, Wettbewerben und einfach dieses, also sie hat halt einfach einen ständigen Druck von ihrer Mutter bekommen, dass es irgendwie gut sein muss und dass sie gut sein muss und dass sie stolz auf sie ist, wenn sie dann mal wieder einen ersten Platz holt oder so, wo man dann schon denkt, so, gut, dass du dann stolz auf sie bist. Die halt auch gesagt hat, dass sie dann auch in Richtung Essstörung abgerutscht ist und dann nur noch teilweise 500 Kalorien pro Tag gegessen hat, um einfach irgendwo ein Gefühl von Freiheit zu haben, von Kontrolle zu haben. Und natürlich auch verbunden mit, na, in diesem Sport, sage ich mal, oder in dieser Disziplin darfst du auf gar keinen Fall fett sein und du musst schlank sein und niemand will da so eine fette Ballerina auf der Bühne stehen sehen. Und das halt einfach als Erklärung oder als praktisches Beispiel dafür, was Kontrolle meint. Und das ist eben genau diese meistens äußeren widrigen Umstände von irgendwas Unkontrollierbares passiert da, was nicht in meiner Hand liegt oder vermeintlich nicht in meiner Hand liegt. Und ich brauche irgendwas anderes zum Festhalten. Und weil eben Nahrung und Essen sowas Normales ist, ist es halt, blöd gesagt, einfach ein easy, in Anführungszeichen, Einstiegspunkt, weil es halt jeden Tag verfügbar ist und jeden Tag die Möglichkeit besteht, sogar mehrmals täglich die Kontrolle zu behalten, die Kontrolle über den Hunger zu behalten oder die Kontrolle zu behalten, Scheinkontrolle, ne? Haufenweise in sich rein zu stopfen und dann zu erbrechen im Sinne von Bulimie. Und selbst zu entscheiden, was mit dem Körper passiert und wo wir dann halt einfach auch bei Trauma sind und logischerweise bei Trauma, dass Essstörungen da einfach als Komorbidität auftreten im Sinne von, ich kann die sexualisierte Gewalt, die mir erfährt, zum Beispiel nicht kontrollieren, weil die geht von einem Täter aus, der in 95, 99, 100% Kontrolle und so über und Macht über mich hat. Und das ist halt einfach für eine Persönlichkeit und für eine Psyche schlussendlich tödlich. Und dann sucht sich das System einfach das aus, was am einfachsten und am schnellsten das Gefühl von Kontrolle sozusagen bringt. Und da ist halt oft die Wahl nach dem Essen, gerade wenn man halt natürlich auch in Richtung sexualisierte Gewalt denkt, wo ja auch, ich sag mal, der Mund und die ganzen damit verbundenen Sachen einfach ein großer Triggerpunkt sind, sodass auch vielleicht ein Ekel gegenüber Essen besteht oder dem Akt vom Schlucken oder was weiß ich was. Da gibt es ja vieles, was mit Trauma und Survivor Queen sein einfach komorbide zusammenfällt.
Ja, voll.
Ja.
Und auf der anderen Seite, genau quasi andersherum, statt dass Essen Trigger ist, kann Essen eben auch genauso Regulation sein. Ne? Also dann spricht man im Fachbegriff, finde ich immer ein bisschen schwierig im Queen-Zusammenhang, aber man spricht halt von oraler Regulation oder Selbstregulation. Ne? Also dass im Prinzip uns Essen entspannt und beruhigt, weil wir dann mehr in unseren Sinnen sind, in unserem Körper. Und im Optimalfall essen wir sogar etwas, was uns schmeckt und was wir mögen. Ne? Das heißt, dass wir, und dann sind wir dann quasi auf der Gegenseite der Magersucht, ne? Ich sag mal im Binge-Eating oder vielleicht auch noch im Zwischending, in der Bulimie, ne? Ich esse und erbreche, aber danach da sind wir an einem Punkt, wo wir wieder dabei sind, oh, da hat jemand nicht gelernt, wie Selbstregulation funktioniert, wie ich mich anders regulieren kann als mit Essen. Ne? Und dann kommen wir wieder zu ungesunden Strategien. Vielleicht esse ich irgendwann gar nicht mehr Dinge, die ich essen möchte, sondern ich brauche das Gefühl von, ich esse etwas und dann esse ich vielleicht besonders weiche Dinge, damit ich sie danach besonders leicht erbrechen kann. Ne? Dann sind wir bei dysfunktional. Anderen Gedanken hatte ich gerade noch zur Anorexie, zur Magersucht. Na, wir haben ja gerade eine Folge zum Thema selbstverletzendes Verhalten gemacht. Da sind wir auch, ne, es kann auch dahin gehen, ne, dass ich mich quasi dadurch, dass ich mich in Anführungsstrichen tothungere, ne, also mein Körper bekommt ja immer weniger Mineralien, Stoffe etc. Irgendwann lässt die Menstruation aus. Ne, es ist im Prinzip ein sich in Mini-Schritten zu Tode hungern, also quasi eine dauerhafte Selbstverletzung.
Ja, voll. Und ich weiß nicht, also ich meine, können wir kombinieren, ob du gerade noch Gedanken zur Essstörung hast, aber ich sehe da halt einfach auch ganz viele Parallelen zur Sucht. Ne? Also es ist ja auch gewissermaßen ein süchtiges Verhalten, genauso wie selbstverletzendes Verhalten irgendwo süchtiges Verhalten ist. Und Suchterkrankung, Abhängigkeitserkrankung, einfach, glaube ich, auch eine mit der großen Säulen gerade in Bezug von Trauma ist, weil Kontrolle so eine große Rolle spielt. Also ich so gerade wenn wir jetzt so die ganze Zeit über diese Komorbiditäten reden, merke ich, eine Sache, die immer wieder auftaucht, ist diese Kontrolle. Ich möchte versuchen, was zu kontrollieren, was ich nicht kontrollieren kann. Also kontrolliere ich etwas anderes, was ich meinem Körper zuführe oder nicht zuführe, was ich mache oder was ich nicht mache. Und das merke ich gerade so, wie krass wichtig Kontrolle für Menschen ist, dass sie zu so viel verschiedensten Varianten greifen, Kontrolle für ihr Leben herzustellen, dass sie sich lieber eine schwierige Substanz, sage ich mal, zuführen, um einfach kurzzeitig ein Gefühl von Entlastung, Kontrolle und Sicherheit zu erzielen. Und andere wichtige Funktionen vom Körper dadurch komplett hintergehen oder schädigen. Das finde ich gerade wahnsinnig faszinierend zu merken. Ja, und wollte ich gerade einfach mal so teilen als Gedanken.
Ja, voll. Und damit bist du auch im Prinzip genau bei dem, was ja aktuell die Literatur und die Forschung sich auch gerade noch mal ein bisschen anschaut, ne, noch mal neu beurteilt, ob Magersucht nicht tatsächlich, ne, das heißt ja auch Magersucht spannenderweise im Sprachgebrauch, ob es nicht tatsächlich mehr zum Thema Süchte gehört, ne, weil die Menschen legen ja tatsächlich ein süchtiges Verhalten an den Tag, ne, also wie ich sag mal lapidar Menschen mit Magersucht in der Klinik versuchen, die Behandelnden zu verarschen, in Anführungsstrichen. Ne? Also wie viel sie versuchen, und da sind wir ja, ne, schauen wir uns das mit dem Alkohol an, wie Menschen, die eine Alkoholsucht haben, versuchen hier und da noch irgendwie einen kurzen zu verstecken oder ne, dann irgendwie danach Zähne putzen, was auch immer. Ne? Also das ist an vielen Stellen auf einer Metaebene sehr, sehr ähnlich. Und genau da eben auch die Frage, ob das dann nicht auch statt wie nur bisher als Essstörung behandelt wird, ob man es mehr in die Suchtkategorie einklastert und da dann quasi mehr mit suchttherapeutischen Methoden rangeht.
Ja, klingt sinnvoll.
Oder?
Also wahrscheinlich im Endeffekt wird es dann wieder darauf hinauslaufen, dass alles sinnvoll ist, also beide Seiten sozusagen das braucht. Weil natürlich Essstörungen einfach nochmal eine speziellere Form der Süchte dann sozusagen darstellen würde, würde ich es mal nennen.
Ja.
Also wahrscheinlich dann dauerhaft die Unterscheidung zwischen Verhaltenssüchten, ne, und substanzgebundenen Süchten, was ja schon, sage ich mal, in der Literatur vorhanden ist, dass man weiß, okay, es gibt süchtiges Verhalten und es gibt einfach auch ne, Substanzen, die Süchte fördern können, Alkohol, Heroin und KKG. Ja, und von daher finde ich das eine gute Idee, da irgendwie auch ein bisschen zu schauen, weil ich von vielen einfach auch irgendwie gehört habe und so auch gelesen habe, dass Essstörungen halt ja auch genauso wie andere, wenn man es jetzt auf ne, Süchte bezieht, auch eine riesige Rückfallquote haben.
Ja.
Oder Vorfallquote, ne, wenn man das positive frame will, weil man ja nie wirklich ganz zurückfällt, sondern immer ein bisschen stärker ist als das letzte Mal sozusagen.
Ja.
Aber ja, das macht für mich sehr viel Sinn, gerade das so zu hören.
Ja.
Dass da einfach, ne, also diese Zusammenhänge, genau das, was wir halt gerade bauen, diese Zusammenhänge zwischen Trauma und natürlich braucht es dann auch die Brücken und die Zusammenhänge zwischen anderen Diagnosezettelchen.
Ja, voll. Genau, ich glaube, beim Thema Süchte brauchen wir gar nicht so groß eingehen. Da hast du schon vieles benannt. Deswegen vielleicht einfach einmal kurz an der Stelle, ne? Also gerade bei Süchten, egal ob substanzgebunden, da sind wir ja oft bei Alkohol, ne? Bei Queens, das ist eine legale Droge. Sie ist günstig, sie ist verfügbar. Es ist ganz klar, was zum Vermeiden, ne? Also zum irgendwie zur Selbstregulation, es löst Spannungen, Dinge.
Ja.
So, also es ist einfach eine sehr verfügbare Droge. Das erleben wir leider auch häufiger, dass Queens, spannenderweise aber da auch sehr viel mehr Kings, ne, also Männer und Alkoholsucht, dass das da nochmal deutlich häufiger vertreten ist. Da sind wir wieder bei Umwelt und Gesellschaft, ne, dass es da auch einfach anerkannter ist, mal eben Bierchen trinken zu gehen und sich die Kante zu geben als Mann versus als Frau. Und bei nicht substanzgebundenen Süchten sind wir modernerweise ja auch viel bei Mediensucht, ne? Also Social Media, Doomscrolling nachts im Bett, weil ich nicht schlafen möchte, weil dann ich ja zur Ruhe kommen müsste, aber das ja eh nicht klappt. Also scrolle ich mich einfach zu Tode, in Anführungsstrichen, so dass ich irgendwann so müde bin, dass ich einfach nur noch einschlafe, aber natürlich auch da eine Art selbstschädiges Verhalten. Morgens muss ich dann trotzdem zu einer gewissen Uhrzeit aufstehen und bin dann vollkommen verklatscht und komme dann nicht gut durch den Tag. So mal als.
Also noch quasi noch eine Gemeinsamkeit, dieses Selbstschädigende. Lieber schädige ich mich selbst, als die Kontrolle zu verlieren.
Ja.
Das Bedürfnis nach Sicherheit.
Ja.
Das ist crazy.
Ja. Genau, von daher.
Crazy, aber so logisch, ne?
Irgendwie schon, ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Ich würde noch eine Sache mit in die dort rein kategorisieren, auch weil auch sehr ähnlich, die Zwänge. Ne?
Ja, safe.
Genau, da haben wir ja auch Fragen zu bekommen, ne? Wie ist das eigentlich mit Zwängen? Genau, also ziemlich genau das Gleiche. Ja, man kann wieder unterscheiden, ne? Wie sind Zwänge versus Süchte und so weiter. Da würde man jetzt, ich sag mal, aus der reinen Literatur anders unterscheiden, wie die Sachen entstehen und wie sie sich zeigen. Aber ja, ganz grundsätzlich ist auch bei Zwängen, ne, eine gewisse Sicherheit da, ne? Ich habe bestimmte Routinen, ich muss bestimmte Dinge tun, ich habe eine Kontrolle. Wenn ich mir immer fünfmal hintereinander die Hände wasche und dabei die Seife rechts rumdrehe, dann ist alles besser und dann passiert auch nichts, ne? Da sind wir wieder bei einer vermeintlichen Kontrolle und aber auch bei Angst, ne? Also ich tue das ja nicht,
Voll.
weil ich das so toll finde und glaube, dass das alles dadurch besser wird, sondern da ist ein gewisses magisches Denken da, ne? Also sowas Kindliches. Wenn ich mir die Hände fünfmal wasche, dann passiert XY nicht. Das Einzige, was wahrscheinlich nicht passiert, ist, dass du Corona bekommst, aber okay. Spaß,
Ach doch, das geht bestimmt
Spaß
auch.
beiseite.
Ja.
Gedanke, wo war ich? Gedankensprung. Genau, ne, da sind wir bei, ich mache es auch aus einer gewissen Angst heraus. Ne? Also ich mache das, weil ich Angst habe, dass sonst etwas passiert. Das heißt, bei Zwängen sprechen wir oft davon, dass sie aus einer Angst passieren. Und Angst kennen wir ja
Ja.
auch wieder sehr gut. Und um mit der Angst umzugehen, die wir als Queens haben, können wir Zwänge entwickeln. Und schon haben wir wieder sinnvolle Symptome.
Juhu. Und ich glaube, was das Fiese bei Zwängen ist, also wir haben ja auch Zwänge im Sinne von zwanghafter Persönlichkeitsstrukturierung als Persönlichkeitsstörung, ne? Aber Zwänge an sich, Heilpraktikerin hilft mir an der Stelle natürlich, sind, soweit ich weiß, ja eigentlich so definiert, glaube ich, dass die Leute selber wissen, dass das Käse ist, ne?
Yes, da sprechen
Also,
wir.
dass die merken, dass es, ja.
Da sprechen wir von
Kiwi.
Ich-Dyston. Also ich merke, das ist
Ja.
nicht sinnvoll und ich empfinde es als Belastung, aber ich muss es trotzdem tun.
Ja, nicht auf die Ritzen
Genau.
treten oder jetzt noch mal gucken, ob der Herd halt wirklich, wirklich aus ist. Also 5, 6, 7 Mal. Genau. Und während halt eine zwanghafte Persönlichkeit, also um das einmal kurz so grob zu erklären, also jemand mit zwanghafter Persönlichkeitsstruktur würde das nicht hinterfragen. Für den ist es quasi logisch. Also wir kennen so Ansätze, aber ich glaube, bei uns ist das nicht voll ausgeprägt. Aber wir haben auch sehr viel zwanghafte Persönlichkeitsstruktur in uns, dass es so Dinge gibt wie das dreckige Geschirr muss rechts von der Spüle stehen. Wenn das links von der Spüle steht, dann ist das quasi, das geht, das, also das ist, hat einfach nicht zu sein. Und im Inneren gibt es diese Rechtfertigung von, das brauche ich so. Sonst, ne, ist es nicht gut. Und da ist halt auch wieder Kontrolle
Ja.
der maximale Punkt. Und was halt einfach auch jetzt aktuell geht, ist voll klar, weil gerade scheinbar nicht so die Phase so dafür ist, weil wir sehr viel Kontrolle im Außen erleben und das Gefühl haben, es läuft alles gerade. Aber wenn es mal nicht so läuft, dann merke ich auch, dass das stärker wird. Also, dass es dann so Sachen gibt wie, das soll jetzt nicht auf dem Couchtisch liegen. Warum liegt es auf dem Couchtisch? Das muss jetzt woanders hin. Warum steht der Teller links von der Spüle? Oh mein Gott, das muss rechts hin. Und dass das dann halt auch nicht eher gut ist, bis ich es erledigt habe. Und im Gegensatz zu einem Zwang, wo man dann einfach auch merken würde, boah, ey, warum denn? Warum tue ich das? Es ist doch nicht so wichtig oder ich brauche das doch gar nicht eigentlich. Eigentlich.
Eigentlich.
Ne? Und dann trotzdem lieber noch zweimal geguckt wird, ob der Herd halt auch wirklich, wirklich, wirklich aus ist. Ja. Und das ist halt noch mal so ein bisschen ein Unterschied zwischen Dyston und Synton.
Ja.
Also Synton eben dieses ich weiß gar nicht, was das Problem ist, so bin ich halt und so mache ich das halt.
Die anderen sind
Und
komisch.
Dyston. Die anderen sind komisch und Diston. Ich weiß, dass das Käse ist, aber ich kann es nicht lassen.
Ja. Und dann haben wir ja da im Prinzip den Leidensdruck, ne? Ich will es lassen,
voll.
Aber ich kann nicht.
Ja, also während bei der Persönlichkeitsstörung, sage ich mal, eher das Umfeld irgendwann sagt, Digga, der Teller steht jetzt halt links, was ist das Problem? Würden bei anderen Sachen, also bei den dystonen Sachen, würden halt eher schon die Leute kommen und sagen, hier, ich kann nicht mehr, ich bin komplett fertig, ich brauche Hilfe. Während die Menschen mit der Persönlichkeitsstörung, wo das einfach Teil der Persönlichkeit ist, logischerweise, die nicht auf die Idee kommen, ich bin persönlichkeitsgestört, lass mal Therapie machen. Also, ja.
Ja.
Oder seltener. Ja.
Voll. Hui. Ja. Ich glaube, da haben wir quasi einmal eine interessante Gruppe, die Sachen, die wir jetzt in eine Gruppe gefasst haben, die aber,
ja,
ich sag mal, aus Traumasicht eine Gruppe sind, wie wir jetzt gerade einfach mal beschlossen haben, weil sie sehr ähnliche Motive, weil sie einfach sehr ähnliche Motive verfolgen. Ne? Wir haben jetzt im Prinzip das Motiv Kontrolle und Sicherheit und Selbstregulation, ne? Die Kombi, und ich glaube, da sind wir uns alle recht einig als Queens, dass das alles Dinge sind, die uns gut tun. Ne? Und dass dahinter sich dann eben sinnvolle Symptome oder nicht mehr so ganz hilfreiche, aber mal sinnvoll gewesene Symptome verstecken, wie Essstörungen, Zwänge, Süchte.
Ich versuche hier gerade nebenher mein Schema weiterzumalen und bin jetzt gerade dabei, tatsächlich die Ängste und die Depressionen zu verbinden als Symptomatiken, die sich einfach aus der Dysregulation des Nervensystems mit ergeben.
Aha.
So, das war gerade so ein Gedanke, weil, ne, bei Depressionen haben wir so den unteren, beziehungsweise bei manisch-depressiv, ne, beide Bereiche, Hyperarousal und Hypoarousal, Überregung und Untererregung. Und bei Ängsten bedienen wir natürlich hauptsächlich auch den Bereich der Übererregung und zusätzlich meistens natürlich auch den trauma-relateden Part von, weiß ich nicht, ganz klassisches, nicht ganz vielleicht triggerndes Beispiel, Angst vor Hunden haben, dann folgt davor vielleicht ein traumatisches Ereignis mit einem Hund. So, also das Logische ist, es hat einen Traumabezug von der Angst zum Beispiel.
Ja, voll. Finde ich sehr, sehr spannend, dass du das jetzt quasi da mit der Depression und dem Nervensystem zusammenpackst. Voll.
Hast du Ideen?
Für mich wäre es also auf jeden Fall quasi so Teil auch, ne, der Fight-Flight-Reaktion, ne? Warum will ich denn kämpfen oder fliehen? Naja, aus Angst, ne? Also da ist gerade irgendwas, vor dem muss ich ja weg.
Ja. Ja. Check ich.
Und dann tatsächlich auch einfach in Anführungsstrichen, ne, eine erlernte Angst. Ne? Also ich habe nie gelernt, dass die Gefahr zu Ende ist. Ne? Mein Nervensystem hat nie ein Stoppsignal bekommen. Und deswegen produziert es quasi weiterhaft diese Angst. Ne? Also vielleicht kennt ihr das, die uns gerade zuhören. Da würde man wahrscheinlich von einer generalisierten Angststörung häufig sprechen. Ne? Also dass man dauerhaft irgendwie so kreisende, ängstliche, besorgte Gedanken hat und sich dauernd irgendwie fragt, naja, jetzt ist die Freundin von mir gerade weggefahren und die wollte sich eigentlich melden, wenn sie zu Hause ist. Aber die hat sich jetzt seit einer Stunde noch nicht gemeldet. Die müsste jetzt aber zu Hause sein. Anstatt sich zu denken, naja, dann hat sie es wahrscheinlich vergessen oder hat gerade noch irgendwas anderes im Sinn. Die meldet sich schon. Oh Gott, was ist, wenn sie einen Unfall hatte und sie sich jetzt deswegen nicht meldet und der nächste Anruf, den ich kriege, das ist dann irgendwie ihre Todesnachricht. Ne? Also ich übertreibe, ne? Aber das ist quasi, ne, wenn jemand nicht gelernt hat, die Angst, die Gefahrensituation ist vorbei und die Angst darf jetzt runterfahren. Ne? Also Angst, da steckt ja auch eine gewisse Hypervigilanz drin, ne? Also quasi eine Übererregung, ein übervorsichtig sein, ein schreckhaft sein. Ne? Und genau, dass das quasi nie ein nervensystemliches Stopp bekommen hat.
Ja. Toll.
Ja.
Ja, das Chart wird immer komplizierter. Aber so ist das.
Genau, während du weitermalst, wenn wir schon bei der Angst sind, werfe ich natürlich noch kurz die Panikattacke mit rein.
Ja, freilich.
Freilich, ne? Nochmal eine besondere Form der Angst, die ja ist für viele, die ich würde mal behaupten, die fieseste, die schwierigste der Angstformen und der Symptome, weil eben ein Teil der Definition der Panikattacke ist, dass sie eben plötzlich kommt. Ne? Oder
Ja.
als Traumatherapeutin würde ich sagen, vermeintlich plötzlich. Ja, also es überrascht mich, sie kommt für einen betroffenen Menschen oft wie aus dem Nichts. Ne? Ich war im Supermarkt und plötzlich habe ich eine Panikattacke bekommen, habe das Gefühl gehabt, boah, ich sterbe oder ich kriege einen Herzinfarkt oder was auch immer. Und dann kommt der RTW und sagt, ja, nö, hier war jetzt nichts. Ne?
Ja.
Und das ist aber oft, und da sind wir wieder bei, wie entstehen Symptome? Ne, oder wie entsteht so eine Panikattacke? Häufig passiert da ganz viel davor. Ne? Vielleicht war ich vorher schon gestresst und dachte, oh Gott, jetzt muss ich auch noch einkaufen gehen, jetzt muss ich noch dies und das machen. Und vielleicht war es auch ein schlechter Tag und vielleicht war Suizidpräventionstag, aber ich bin doch voll im Suizidmode und so weiter. Ne, dass sich ganz, ganz viele Dinge den Tag oder auch die letzten Tage und Wochen und Monate über sich angestaut haben, dass mein Nervensystem irgendwann nicht mehr kann und dann im Prinzip so ein Crash hat, so eine Panikattacke. Und das ist wiederum die gute Nachricht bei Panikattacken. Man kann an und mit ihnen arbeiten. Und so eine ganz klassische therapeutische Frage wäre denn, was war denn davor? Ja, also, ne,
Korrekt.
ja, die kam so plötzlich, die Panikattacke. Was war denn kurz vor der Panikattacke? Und was war davor? Und was war davor? Ne? Und dann
Ja.
merkt man plötzlich, wie nicht so plötzlich das eigentlich war, wenn man sich mal Zeit nimmt zu schauen, wie geht's mir eigentlich und was brauche ich?
Ja, und wenn man das auch wieder zu Trauma schlägt, sag ich mal, die Brücke, dann kommt man nicht selten auch dabei raus, dass es kurz vorher oder einfach schon länger vorher einfach Trigger gab, die irgendwas vom Trauma angepinkt haben und so. Ich meine, Panikattacken haben auch einfach Trigger, so.
Ja.
Und dementsprechend, weiß ich nicht, im Supermarkt, ich habe so drüber nachgedacht, da lief halt irgendjemand mit einem Parfum an einem vorbei, das einen erinnert, triggert.
Genau.
Und irgendwie 10 Minuten später ist dann die Panikattacke und man fragt sich, aber warum denn? Und irgendwo im Hinterkopf ist dann aber noch dieses, ach ja, richtig, da war ja einer. So, und Panikattacken haben auch zumindest bei uns immer so dieses Phänomen gehabt, dass Trigger, so also Zeitpunkt Trigger, dann gab es so eine Latenzzeit von X Minuten, sage ich mal, unterschiedlich. Und erst dann, wenn irgendwie, ich sag mal, zum Beispiel wir aus dem Supermarkt raus waren oder so dieses Kontrollgefühl wieder eher einsetzte, dass dann erst die Panikattacke kam, retardierend, nee, doch retardierend, dass du halt erst mal irgendwie dann keinen Plan mehr hast, warum jetzt? Und erst im danach drüber nachdenken, ach ja, könnte ja schon damit zusammen gehangen haben, dass da dieser Duft mich getriggert hat. Also dementsprechend, ja, genau diese Einladung von, na, was war denn davor? Und was war davor? So, und was war dazwischen?
Ja, und ich glaube, wir können
Ja.
bestätigen, wenn man auf der anderen Seite sitzt, also als befragte Person, das ist nervig und da möchte man manchmal auch dem Therapeuten,
Oh
der
ja.
Therapeutin einfach nur eins in die Fresse schlagen und sagen, keine Ahnung, es war halt so.
Ja, hör jetzt auf zu bohren, bitte. Wollen Sie Ihre Panik behandeln oder nicht? Jetzt nicht.
Und schon sind wir bei bockig und Privatperson, obwohl wir genau wissen, dass es anders sein sollte.
Ja, voll. Also erzähl mir privat was Therapeutisches und ich kotze dir im Strahl entgegen. Was ich dir 10 Minuten später erzählen werde. Dead Level. Ja.
Ich guck mal gerade auf die Uhr und guck mal zu dir mit deinem Chart, das ich nicht sehe. Gibt's noch was, wo du sagst, oh, das sollte noch benannt und erwähnt werden, bevor wir schließen für heute?
Ich habe noch eine Konstante und einfach noch zur Erwähnung, das würde ich jetzt erstmal als Erwähnung lassen, weil es ja direkt zu Trauma gehört, die ganzen Belastungsstörungen, also wozu auch die PTBS und die KPTBS im ICD-11 dann natürlich irgendwo, wobei, nee, es wird nicht mehr, ist es noch Belastungsreaktionen im ICD-11? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist ja, ja auch nicht so wichtig.
Habe ich auch gerade nicht auswendig auf dem Schirm.
Genau, also diese Trauma-Bubble, ne, wo irgendwie schon klar ist, das ist alles Trauma. Aber abseits von dieser großen Blase habe ich noch die psychotischen Sachen, weil die ja auch irgendwie traumatisch mit da reinspielen. Ich habe klassischerweise gerade auch an eine schizoaffektive Störung gedacht, wo eben Symptome der Schizophrenie und auch der affektiven Störung, Depressionen und so weiter mit reinspielen, die darüber natürlich safe auch einfach einen Bezug haben. Und soweit ich weiß, Quelle I don't know, weil habe ich irgendwo mal gehört und I don't know if it's true, aber psychotische Symptomatiken sind ja auch quasi eine Funktion des Gehirns, Sachen zu verarbeiten, die es anderweitig nicht verarbeiten kann. Von daher eben einfach auch die Tendenz, dass durch traumatische Ereignisse psychotische Symptomatiken ausgelöst werden, wie Wahn. Also klassischerweise denke ich an sowas wie Verfolgungswahn, was ich halt auch erlebt hatte in den ersten Jahren nach der Tat, dass ich halt literally immer das Gefühl habe, ich werde verfolgt oder Schatten sehe, die gar nicht da sind und so weiter. Die halt einfach auch mit in dieses Erlebensspektrum irgendwo mit reinzählen von psychischen Sachen und Dingen, die unser Gehirn so tut, um uns zu beschützen sozusagen. Ich weiß nicht, ob du da noch Ideen und Einfälle hast? Fragezeichen.
Ich finde es erstmal als Grobabriss total gut und ich glaube, genau, Psychosen, da kann man nochmal ewig drüber reden. Mir fällt eine Podcast-Folge ein von Jung und Freud los, die packe ich euch auch in die Shownotes. Cooler Podcast, da haben die eine ganze Folge zum Thema Psychosen gemacht. Also ist jetzt nicht traumaspezifisch, aber wer nochmal mehr zum Thema Psychosen hören mag, das genau, eine coole Folge.
Ja. Und ich finde immer, ne, psychotisch oder Psychosen, das ist immer so ein ganz krasses Feld. Also mittlerweile so über Depressionen und so kann man ansatzweise, nehmt's nicht so ganz persönlich sozusagen, locker flockig drüber reden, weil das gesellschaftlich sehr normalisiert wird mittlerweile. Also normalisiert nicht, aber man redet drüber. Ich hab's heute mit meinem normalisiert, ne? Oder Ängste und Panikstörungen und so weiter. Aber ich habe immer das Gefühl, so diese psychotische Richtung ist immer noch sehr stigmatisiert und sehr, die wird halt sehr häufig sehr vermieden, weil sie eben sehr nah ans Verrückte, glaube ich, grenzt und sehr an dieses, an dieses sogenannte Geisteskranke erinnert.
Ja, voll.
Und dieses Abstoßende und so, weil es einfach auch absurdes Verhalten mit beinhaltet. Also ich sag mal, so ein Verfolgungswahn geht immer noch, ganz blöd gesagt, wo man sagen kann, ja, kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber Menschen, die dann da sitzen und wirklich optische, akustische Halluzinationen haben oder mit scheinbar nichts reden, also angeblich mit jemandem reden, der aber gar nicht da ist. Das ist halt einfach was, wo die Gesellschaft eher so ein oh mein Gott, bloß nicht anfassen hat und auf Abstand geht und es da halt einfach so ein gefühltes Ding von, ja, am besten Geschützte und die werden da schon mit klarkommen und dann halt Medikamente und dann ist gut. also wo halt einfach so dieser Wahnsinn, dieser sogenannte Wahnsinn, so ein riesen gesellschaftliches Abneigungs- und auch Angstpotenzial einfach auch noch hat. Deswegen fand ich jetzt eigentlich auch mal ganz wichtig, auch psychotische Symptomatiken mit reinzunehmen und das mal mit nicht unerwähnt zu lassen.
War gut, danke dir.
Weil es natürlich einfach auch eine Option des Gehirns ist, wie es sagen kann, das ist jetzt übertrieben gesagt, wie ich mache jetzt eine Persönlichkeitsstörung, ich bastel an meiner Persönlichkeit rum, oder halt das Gehirn entscheidet, gut, dann bastel ich halt an meiner Wahrnehmung rum, dass ich safe bin.
Ja,
ja.
Toll. Und du hattest noch einen Punkt, oder? Den wir nochmal ganz flotti nehmen, oder war das dein letzter?
Das war mein letzter jetzt erstmal. Wie gesagt, das andere ist halt quasi diese Bubble mit DIS, KPTBS, Anpassungsstörung und so weiter, das halt alles irgendwie direkten Traumabezug hat, wo den meisten Leuten klar ist, okay, da geht's um Trauma, aber bei den anderen Sachen, die sind ja eher so, ja, was soll das jetzt mit Trauma zu tun haben? Fragezeichen. Ja. Deswegen.
Vielleicht machen wir nochmal eine Folge zu den ganz klar traumaspezifisch bezogenen Diagnosen, dass wir da nochmal vielleicht ein bisschen differenzialdiagnostisch und emotional gefühlt, ne, wie fühlen sich die Diagnosen unterschiedlich an, dass wir da vielleicht nochmal ein bisschen mehr reingehen. Ja.
Mhm. Ja.
Okay.
Genau.
Dann würde ich sagen. Ja. Liebe Nina, ganz, ganz lieben Dank dir für unsere heute sehr umfangreiche FAQ-Folge.
Puff, ja.
Genau. Ihr Lieben, schön, dass ihr die Folge jetzt bis zum Ende gehört habt, dass ihr dran geblieben seid. Wir hoffen, dass ihr ganz, ganz viel für euch mitnehmt, für euch mitgenommen habt. Vielleicht hier oder da noch den einen Aha-Moment. Wir sind ja wirklich einmal durch die Diagnosen durchgerauscht und hoffen, dass ihr da trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, ne, manchmal hilft ja auch einfach eine Übersicht und dann zu wissen, okay, wo möchte ich vielleicht ein bisschen tiefer eintauchen, ein bisschen mehr reinschauen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns unterstützen mögt. Nochmal der Aufruf, lasst uns gern Love da mit Herzchen, Bewertung, Kommentaren oder eben auch gerne einer monatlichen Spende. Und damit würden wir uns verabschieden, euch nochmal den Survivor Queen Song in voller Länge abspielen. Bleibt also dran, genießt den Song, genießt das Gefühl von nicht alleine sein und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.
Bis dahin, tschüss. Der
schwer.